Wir wollen heute miteinander, wir haben gesagt, wir wollen bis, wenn es geht, bis Weihnachten, Texte aus dem Markus-Evangelium anschauen. Und wir wollen heute miteinander gemeinsam hineinschauen in den Text von Markus, Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Ich lese sie nach der Herder-Übersetzung und Empfehlung und bitte es, Bibel mitbringen oder auf dem Handy, wie gesagt, in der Bibel-App scrollen. Das dauert meist länger. Also wer noch im Papier zu unterwegs ist, Markus 10, 17 bis 27. Wir blättern und scrollen zum Text. Und als er sich auf den Weg machte, Jesus, lief jemand auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Jesus sagte zu ihm: Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott allein. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst nicht vorenthalten, ehre Vater und Mutter. Er antwortete ihm: Meister, das habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da schaute Jesus ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Bei diesen Worten überschatteten sich die Gesichtszüge des Mannes und er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte sich um und sagte zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes hineingelangen? Die Jünger aber erschraken über diese Worte. Da wandte sich Jesus wiederum an sie und sagte: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Leichter kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurch, als ein Reicher in das Reich Gottes hinein. Da erschraken sie noch mehr und sagten zueinander: Ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus blickte sie an und sagte: Unmöglich ist es bei den Menschen, doch nicht bei Gott. Denn bei Gott ist alles möglich. Der Text ist wahrscheinlich vielen von uns bekannt. Haben wir schon mal gehört, Kindergottesdienst, früher oder Jungschar oder bei irgendeiner anderen Predigt. Der reiche Jüngling ist meistens so überschrieben. Eine Geschichte, die vertraut zu sein scheint und doch, wenn wir sie lesen, so hineinliest, voller interessanter kleiner Wendungen ist, die es lohnen, da einmal genauer hinzuschauen. Ich könnte jetzt, sage ich mal, fragen: Ist jemandem aufgefallen, was an der Zitatreihenfolge der Gebote nicht stimmt? Hat doch der Herr Jesus gesagt, muss doch stimmen. Ja. Die fehlen, ne? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mach dir kein Bild. Also alles, was sich auf Gott bezieht, fehlt. Wir haben es also hier mit der sogenannten zweiten Tafel zu tun. Das heißt, es sind die Gebote, die sich auf das Zwischenmenschliche miteinander beziehen. Also, sich leben lassen oder du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, Vater und Mutter ehren, du sollst nicht begehren. Also alles, aber da gibt es ein, ne, ich habe es mal einfach mal zu entdecken, es lohnt sich reinzugucken. Da gibt es eine Sache drin, die normalerweise dort nicht so steht, wie wir die 10 Gebote überliefert bekommen haben. Schauen wir einmal rein. Jesus ist unterwegs. Das Eigenartige, das Besondere am Markus-Evangelium, für alle, die sich so ein bisschen dafür interessieren, was ist so Markus das Besondere und Matthäus und Lukas. Bei Markus sagt man, Markus ist sozusagen die Kreuzigungsgeschichte Jesu mit einem langen Anweg. Kann man sich super einteilen. Von Anbeginn an ist Jesus unterwegs und läuft in einem großen Bogen auf Jerusalem zu, zur Kreuzigung. Wir haben also im Grunde genommen sozusagen Jesus in Bewegung, nicht hin und her wie in anderen Evangelien, sondern es gibt eine Bewegung konsequent auf Jerusalem zu. Und auf diesem Weg begegnet er Menschen mit unterschiedlichen Fragen, begegnet er Leuten, die er heilt, oder Pharisäer, Schriftgelehrte, mit denen er sich streitet. Oder wie sozusagen kurz vorher, er begegnet Kindern oder Müttern, die ihre Kinder unbedingt zu Jesus bringen wollen. Und er entdeckt seine Jünger, dass sie das nicht angemessen finden. So kleine Kinder, die haben da also keine große Bedeutung und dann wollten sie die wegschicken. Und dann sagt Jesus auch, dass lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solche ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineingelangen. Da geht es also im Anschauen der Kinder darum, wie kommt man ins Reich Gottes? Und Jesus sagt ihnen, ihr müsst so die Herzenshaltung von Kindern annehmen, dann kommt ihr ins Reich Gottes. Ihr braucht die Herzenshaltung eines Kindes, das Vertrauen eines Kindes, dann werdet ihr bei Gott ewiges Leben finden. Hier nun ein Stück weitergehend, sozusagen mit Humor formuliert, um die Ecke, begegnet Jesus nun einem Menschen, der auf ihn zukommt und ungewöhnlicherweise, jedenfalls für die hebräische, aramäische Situation, ungewöhnlicherweise auf die Knie fällt. Die Ehrenbezeichnung Meister kennt man, Rabuni. Das ist möglich, Rabbi, dass man ihn so kurz ehrt. Aber die Steigerung guter Meister, gekoppelt mit einem Kniefall, ist also auffällig, ist ungewöhnlich. Ich denke mal, wenn man so mit Jesus unterwegs war, hat man geahnt, da kommt einer, fällt auf die Knie, ja, und wir würden heute neudeutsch sagen, unschleimt. Guter Meister. Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Es kann auch sein, dass er vielleicht griechisch geprägt war, da war das eventuell üblicher. Aber guter Meister. Und dann kommt die entscheidende Frage, um die es geht. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und in unserem Abschnitt, ich sage es mal vorneweg, ewiges Leben erlangen und in das Reich Gottes kommen ist identisch. Also wer in das Reich Gottes unter die Herrschaft kommen will von Gott, fragt nach dem ewigen Leben bei Gott. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Normalerweise würde man sagen, ja, so wie Jesus auch gleich antwortet, was steht geschrieben? Wir kennen eine andere Überlieferung, eine andere Geschichte, wo Jesus diese Frage gestellt wird und Jesus auch antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann der Fragesteller, ein Schriftgelehrter, sagt, du hast gut geantwortet. Also es war eigentlich bekannt, im hebräischen Raum, was man tun muss, um in den Himmel zu kommen, um ewiges Leben zu erlangen. Und doch, zur gleichen Zeit, hat es auch in dem Volk interessanterweise eine große Verunsicherung gegeben. Wir könnten vielleicht sogar die Brücke zu uns heute schlagen und sagen, wie viele Leute wissen heute noch, was wirklich Inhalt des Christentums ist. Viele haben das ja vergessen. Wir reden von Entkirchlichung. Wenn man dann zu Weihnachten hört, wer ist Maria und Josef? Keine Ahnung. Ja, wie heißen Vater und Mutter von Jesus? weiß man auch nicht genaues. Ja? Also das ist so weit weggekommen. Das weiß man nicht mehr. Und zur Zeit Jesu war es so, die Leute waren unsicher geworden. Was muss ich tun, fragt er. Was muss ich tun? Er hat also ganz stark den Blick darauf, reicht das zu wissen, was die Gebote sind, oder gibt es etwas, was man speziell noch erfüllen sollte, was man machen sollte? Er hatte von diesem Jesus wahrscheinlich gehört, als einem guten Gelehrten, als einem, den es sich lohnt zu fragen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Wir könnten auch sagen, was muss ich noch tun? Was muss ich eigentlich tun? Was ist das Wesentliche von allem, was getan werden muss? Was sollte ich nicht unterlassen und verpassen? Was soll ich tun? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Zunächst einmal, ich weiß nicht, in welcher Tonart antwortet Jesus auf die Anrede. Was nennst du mich gut? Sehr demütig, sehr liebevoll gefragt oder gelesen von mir, was nennst du mich gut? Man könnte aber auch einen anderen Ton reinlegen. Was nennst du mich gut? Wie so leicht angefressen, wie leicht empört. Man denkt ja, der Herr Jesus war frei davon. Ihm war es ein Anliegen, Gott nicht die Ehre zu nehmen. Und er sagt ihm, Gott allein ist gut. Nur einer ist gut. Gott allein. Das ist wie so ein fettes Ausrufezeichen, was Jesus der Fragestellung des reichen Jünglings entgegensetzt. Merkt dir, nur einer ist gut. Gott allein. Nicht ich, nur einer ist gut. Gott allein. Man kann im Hintergrund, wenn man möchte, das Glaubensbekenntnis der Israeliten hören. Der Herr, unser Gott, ist einer, ist einzig. Es gibt nur einen Gott. Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr. Er ist einzig. Er ist einer. Und diese Diktion, diesen Gedanken nimmt Jesus auf in der Antwort und macht deutlich, nicht nur Gott ist der Herr und er ist einer, sondern er sagt, Gott, der Herr ist einer und es ist nur einer, der wirklich gütig und der wirklich gnädig ist. Und das ist Gott allein. Klammer auf, Klammer zu, merkt ihr es. Hat er jetzt liebevoller gesagt, Klammer zu. Einer ist Gott. Das ist die Klammer vorne. Damit beginnt es. Und es ist, wie wenn Jesus sozusagen die erste Tafel der Gebote aufnimmt, wo das klare Bekenntnis zu dem einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, gemacht wird und nun sich hinwendet zur zweiten Tafel der Gebote, zu den Aufforderungen für das zwischenmenschliche Miteinander. Und wir kennen eigentlich alle diese Sätze aus den 10 Geboten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Aber dann kommt die kleine Variante. Man weiß nicht, welche Tradition das ist. Man hat geforscht und geguckt und gefragt, wieso taucht diese Reihenfolge so auf? Eine der gängigen, also ich denke mal so, die eingängigste Erklärung ist, dass bei allen großen, tollen Texten es irgendwann so eine Volksvariante gibt. Ja? Und vielleicht ist genau der nächste Satz reingekommen, immer dann, wenn ein Reicher auftaucht oder ein Industrieller, dass man ihm sagt, du sollst nicht vorenthalten. Das ist neu. Das passt da nicht so rein. Das kennen wir so nicht. Du sollst nicht berauben. Du sollst nicht vorenthalten. Gemeint ist damit, du sollst Menschen nicht um ihren verdienten Lohn bringen. Du sollst dich nicht auf Kosten anderer bereichern, um noch reicher zu werden. Und dann das andere bekannte, ehre deinen Vater und deine Mutter. Kleiner seelsorgerlicher Hinweis an alle, die ihre Elterngeschichte aufarbeiten müssen und an ihrer Elterngeschichte, ihrer Kindheit rummachen. Es gibt oft die Frage, es gibt viel Probleme manchmal mit Vätern, die nicht gute Väter waren, und Müttern, die nicht gute Mütter waren. Das heißt in der Schrift, ehre Vater und Mutter. Und es ist in der Seelsorge Wert darauf gelegt worden, dass da auch der Unterschied gemacht wird. Und ich will ihn einfach nur wiedergeben, damit vielleicht auch etwas anstoßen und jemand, der das braucht, eine kleine Türe öffnen. Dort steht, ehre deinen Vater, ehre deine Mutter. Es geht nicht darum, in einer symbiotischen Weise Vater und Mutter zu lieben. Es geht um den Respekt und die Ehre und die Ehrerbietung gegen die Eltern. Und manchmal ist die Geschichte gerade im Elternhaus vieler Menschen ebenso, dass Liebe verunmöglicht ist, aber Ehre sehr wohl möglich ist, aus der Kraft der Vergebung Respekt und Ehre den Eltern entgegenzubringen. Einfach so ein kleiner Exkurs. Vielleicht ist der eine oder andere an der Fragestellung dran und ich würde gerne hier die Türe öffnen, diesen Weg gehen zu können, Eltern zu ehren, auch dann, wenn die Kindheit schwer war. Jesus nimmt es auf und gibt es ihm weiter. Und erstaunlicherweise für uns, also ich sage das ganz ehrlich, also ich hätte so nämlich nicht getraut zu antworten, wie das der junge Mann hier macht. Der sagt also ganz ehrlich, und Jesus kritisiert ihn auch nicht. Er sagt nicht, komm, hör auf, übertreib nicht. Sagt Jesus nicht. Der Mann antwortet, Meister, jetzt interessanterweise, er hat gelernt, ne, ohne gut vorneweg, Meister, das habe ich alles von meiner Jugend an befolgt. Donnerwetter. Ein aufrechter Recke vor dem Herrn. Das habe ich alles gemacht. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe nicht getötet. Ich habe nicht Ehe gebrochen. Ich habe nicht gestohlen. Ich habe auch nicht Lohn vorenthalten. Ich ehre Vater und Mutter. Habe ich alles gemacht. Und Jesus schaut ihn an, und das ist interessant, es gibt wenig Kommentare zu den Emotionsvorgängen in Jesus. Das ist einige Male so berichtet, Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Jesus schaut in das Herz dieses Mannes und merkt, der meint das ernst, dem ist das ein Anliegen, wie komme ich in das Reich Gottes? Das ist nicht nur einer, der sich so um gutes bürgerliches Leben bemüht, der versucht aufrecht zwischenmenschlich durch das Leben zu kommen, der seine Werte befolgt, der einfach Mensch bleiben möchte, der will mehr. Das ist eine größere, tiefere Sehnsucht. Der will eine lebendige Dimension der Beziehung zu Gott. Der will mehr. Der will mehr als nur den äußeren Vollzug sozialen Handelns. Und dann schaut Jesus ihn an und sagt, eins fehlt dir. Das ist, wenn der Jesus hinguckt und dann solche Sprüche ansetzt, das ist immer atemberaubend. Atemberaubend. Eins fehlt dir. Und ich glaube, man konnte in der Umgebung wirklich eine Stecknadel fallen hören, selbst wenn sie bloß in den Wüstensand gefallen wäre. Man hätte es gehört, so still muss es gewesen sein. Eins fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Wir werden diese Antwort Jesu nicht entkräften können. Also das sage ich jetzt schon, diese sperrige Antwort Jesu, diese prägnante Hinweis auf Reichtum und den Umgang mit diesem Reichtum bei diesem Mann bleibt am Ende so klar, so schroff stehen, wie er es hier sagt. Die Forderung kann man jetzt nicht umbiegen und alles so heile, heile Gänschen oder irgendwie so zusammenkondensieren. Nein, es Das bleibt so. Jesus sagt diesem Mann, der viele Güter hatte, so erfahren wir jetzt erst, bei diesem Wort überschatteten sich seine Gesichtszüge und er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ich habe die Predigt bewusst überschrieben mit zu teuer Fragezeichen. Der Preis, der hier gefordert wurde, war hoch. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Interessant in der Antwort Jesu ist noch, dass Jesus ihm eröffnet, dass es nicht nur um Weggabe des Geldes geht, sondern er macht ihm auch auf und zeigt ihm sozusagen, das, was du tust, bleibt nicht ohne Gegenwert im Himmel. Das, was du tust, hat Wirkung im Himmel. Das, was du tust, hat Wirkung auf der Erde für die Menschen, die davon profitieren. Und das, was du tust, hat Wirkung im Himmel. Es bleibt nicht ungelohnt. Du wirst im Himmel einen Schatz haben. Überlegt, es ist ja gar nicht so leicht für uns selber, manchmal so diese Dinge durchzugehen, wie viel ist uns das Reich Gottes wert, wenn es drauf ankommt. Ich habe mich erinnert, ich dachte so, meine Güte, das ist ja nun wirklich ein Hammer, nicht, dass der arme Kerl auf Deutsch gesagt hat, der war ja reich, aber dass er, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen, Donnerwetter. Aber dann dachte ich, das sagt Jesus ja an einer anderen Stelle auch. Matthäus Evangelium, Kapitel 13, ich will jetzt keinen falschen Vers sagen, ab Vers 44. Das Reich Gottes gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. Den fand jemand, der fand sozusagen das Reich Gottes, verkaufte alles, was er hatte, setzte das Geld ein, um den Acker zu kaufen, der eigentlich belanglos war, nur um den darin verborgenen Schatz zu behalten. Oder der Kaufmann, der eine Perle besonderer Schönheit fand und alles verkaufte, was er hatte, um nur diese eine Perle zu kaufen. Und Jesus sagt, das Reich Gottes, mit dem Reich Gottes ist das genauso. Wenn du es findest, wenn du weißt, es geht um Ewigkeit, wenn du weißt, es geht um die Begegnung und die Beziehung und die ewige Begegnung und Beziehung mit Jesus, dann ist jeder Wert, den du aufwendest, angemessen, um das ewige Leben zu erlangen. Diesen jungen Mann, der so viel Gutes schon in seinem Leben entwickelt hatte, der so sehr auf die Worte von Gott achtete, der mit den 10 Geboten lebte, hatte ein gutes Herz, ein Herz, das bei Gott war. Er wollte noch mehr, er wollte noch näher. Wenn wir so wollen, er wollte die Gewissheit, er wollte hier und jetzt Anteil an diesem ewigen Leben und dem Reich Gottes haben. Und Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. Die andere Antwort von dem Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Nicht so a wengele, a bissol, ein bisschen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit allem, was du kannst, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem Geist, mit deiner seelischen Kraft, deiner körperlichen Kraft, kurzum, mit allem, was dich ausmacht. Es fordert dich ganz. Das steckt dahinter. Und er sagt ihm, du kannst Gott nur dann wirklich lieben, du kannst nur dann das ewige Leben empfangen, wenn du klar bekommst, es geht um alles. Und wir könnten auch das Wort noch im Hintergrund hören, du kannst nicht zwei Herren dienen, nicht Gott und dem Mammon. Nun sind wir ja nicht die Ersten, die das Bibelwort lesen. Haben wir schon viele gelesen und viele lesen dann in diesem Bibelwort auch eine gewisse Kritik am Reichtum grundsätzlich. Und diese Kritik ist vielleicht auch im Hinblick darauf gerechtfertigt, dass der Reichtum nicht nur bedeutet, ich habe finanzielle Mittel, sondern immer auch die Frage aufwirft, wo kommt der Reichtum her? Ist er rechtmäßig erworben oder durch Unrecht gemehrt worden und erlangt worden? Reichtum geht auch immer einher mit Macht und Einfluss. Nutze ich ihn positiv, nutze ich ihn gut? Oder ist Macht und Einfluss, der auf mein Geld beruht, eigentlich eingesetzt, um dem Volk und den anderen gut zu tun oder mir noch mehr in die Tasche einzustreichen, meine Position zu festigen, meinen Einfluss zu mehren, meine Quellen des Besitzes und des Besitzstandes zu mehren, damit ich noch reicher werde. Und wenn wir das mal so uns vor Augen führen, dann ahnen wir, dass da jemand nicht nur 1735,29 € auf seinem Konto hatte, sondern der muss mehr gehabt haben. Der hatte Güter, der hatte Einfluss, der hatte Reputation, der hatte Ansehen in der Bevölkerung, in der Region, wo er war. Das aufzugeben bedeutete, einen richtigen Schnitt im Leben. Kein Einfluss, keine Güter, kein Einkommen, das sich automatisch mehrt, kein Ansehen in der Bevölkerung. Wer erstmal so in einer Position sitzt, wird auch gerne gesucht. Den hat man auch gerne zum Freund. Das ermöglicht eine Fülle von sozialen Kontakten, die ich sonst nicht hätte. Als er hörte, dass Jesus sagt, lass das alles los. Alles, woran du dein Herz hängst, lass es einfach los. Gib's weg, du wirst einen Schatz im Himmel haben, aber gib's hier weg. Komm, folge mir nach. Folge mir nach. Der junge Mann zieht die Konsequenz. Er sagt nichts, er merkt nur, wie es ihn trifft. Diese Antwort hat er nicht erwartet. Die geht über das hinaus, was er sich denken kann. Er dreht sich um, sein Gesicht überschattet sich, er wird vielleicht blass und er geht weg, traurig weg. Vielleicht schleppt er sich weg, aber er geht. Und interessant ist, Jesus lässt ihn gehen. Also ich denke manchmal so, ein guter Gemeindekassier hätte jetzt Jesus knallhart in die Rippen geboxt. Zack! Und gesagt, hör mal, den kannst du nicht laufen lassen. Wenn der seinen Zehnten gibt, dann ist unsere Kasse saniert. Das juckt Jesus gar nicht. Jesus lässt ihn gehen. Was hätte man mit dem Geld alles machen können? Jesus lässt ihn gehen. Das hat auch wahrscheinlich Jünger geärgert. Aber er lässt ihn gehen. Dann dreht er sich zu seinen Jüngern um und sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes hineingelangen. Die Jünger aber erschraken über diese Worte. Ja, wieso? Wieso erschrecken die? Schon mal darüber nachgedacht? Die hätten ja sagen können, hast recht. Jetzt, wo du es sagst. Nee, stimmt, ehrlich, also. Wieso erschrecken die Jünger? Nun, weil es in der damaligen Zeit für viele von uns auch heute noch, oder gerade so im Puritanismus ist es auch so, wer viel arbeitet und wer durch seine Hände Arbeit reich wird, ist von Gott gesegnet. Da haben wir's. Der Mann war reich, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, offensichtlich, hey, da war doch der Segen Gottes mit ihm. Das war einer. Ja, wenn Gott mit jemandem war, dann doch mit ihm. Gut, das hat sicherlich auch nicht durchgängig immer so geklappt mit der mit dem Glauben, dass jemand reich ist sozusagen, ist auch der besondere Segen. Es gab ja auch genug arme Fromme. Aber es war doch in den Köpfen, das ist doch ein großer Segen von Gott, wenn man da reich geworden ist. Da ist doch Gott für einen. Und jetzt sagt Jesus, die Reichen werden aber nur schwer ins Reich Gottes eingehen. Die Reichen werden da richtig Probleme haben. Und damit war wie so eine Erschütterung in den Sinnen der Jünger da. Ja, Moment mal, also das, worauf wir uns eigentlich so, diese Grundgleichung, wer reich ist, ist gesegnet von Gott und wen Gott segnet, der wird reich. Ja, wie jetzt? Das stimmt ja gar nicht mehr. Nee, stimmt nicht mehr. Dieser Volksglaube bekommt plötzlich durch Jesu Antwort hammerartig einen Riss versetzt. Nein, das ist kein Automatismus. Wer reich ist, ist gesegnet. Und wer gesegnet ist, ist auch reich. Die Jünger erschraken. Und es ist so Jesus-typisch. Jesus kriegt mit, die sind erschrocken, schwer durcheinander, innerlich aufgewühlt. Und was macht er? Er setzt nach. Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen? Wieder die Frage beim Bibellesen, worin besteht diesmal der Unterschied zur ersten Antwort? Gibt's da einen? Genau, da gibt's einen. Das erste Mal sagt Jesus, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Das zweite Mal weitet er das Ganze. Die Jünger sind schon erschrocken. Da sagt er, okay, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen? Grundsätzlich, nicht nur für die Reichen, für alle. Ja, wie jetzt? Für alle. Und dann heißt es, leichter kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr hin als ein Reicher. Da nimmt das wieder auf, in das Reich Gottes. Und die Jünger erschraken noch mehr und sagten zueinander, wer kann dann gerettet werden? Wer kann dann gerettet werden? Wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen? Wie schwer ist es, ewiges Leben zu erlangen? Bezogen darauf, als Prüfungsfrage, woran habe ich mein Herz gehangen? Die zweite Frage weitet sich und damit geht Jesus über das Thema des Reichtums hinaus. Wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen? Ich variiere jetzt einfach mal so diese Formulierung von Jesus. Dieses Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen, wenn ihr einmal schaut und überprüft, woran ihr euer Herz gehangen habt? Was ihr zutiefst und wirklich liebt. Wir erinnern uns, als Jesus auferstanden ist und er mit Petrus am See Genezareth ist und sie sich begegnen nach der Verleumdung des Petrus, als Jesus ihn fragt, Petrus, liebst du mich? Und auch da wieder an euch, nur mal so, ne? Diese Frage Jesus stellt er dreimal, aber er variiert sie. Liebst du mich? Zweite Mal Wiederholung. Und bei dem dritten Mal fragt er, liebst du mich mehr als diese? Da geht es um die Frage, wie einzig ist deine Liebe wirklich für mich? Liebst du mich mehr als alles? Und Petrus hat sich dann ja zumindest ein Stück weit kennengelernt in dieser kleinen Episode und sagt dann, denn du weißt alles, Herr. Du kennst mich. Ich will's gerne, ich möcht's gerne. Du weißt, was ich gemacht habe. Und in diese Ehrlichkeit beauftragt ihn dann Jesus. Hier also auch, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen? Woran habt ihr euer Herz gehangen? An die Ehre, an Besitz, an Familie? Aber es gibt so vieles, was man so einsetzen könnte, wo wir sagen könnten, das ist mir doch schon ganz schön lieb und auch lieber als. Und Jesus gebraucht dann dieses Wort, leichter kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurch als ein Reicher in das Reich Gottes. Wir denken ja dann nun gerne sozusagen ans Nähen, aber den Israeliten war vor Augen, dass es ihnen ein Tor gab und geben sollte, gegeben hat in der Mauer Jerusalems, durch das ein vollbepacktes Kamel nicht hindurchkam. Man kam nur als Erwachsener hindurch, aber es kam kein Kamel hindurch. Und da konnte man halt mit dem Kamel nicht rein, man musste ein anderes Tor nehmen. Und dieses Bild macht Jesus deutlich, da kann man nicht durch, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, wir müssen da jetzt nicht mit dem Kamel und dem Nadelöhr bei einer kleinen Nähmaschinennadel anfangen, sondern es ist einfach nicht möglich. Und so antwortet hier auch Jesus. Die Jünger fragen dann ja auch erstaunt, wer kann da überhaupt noch gerettet werden? Und Jesus sagt und schaut sie an und sagt, unmöglich ist es bei den Menschen, doch nicht bei Gott, denn bei Gott ist alles möglich. Und hier schließt sich der Kreis. Jesus greift die Einzigartigkeit, die Größe, die Güte und Gnade Gottes, die er am Anfang der Begegnung mit dem reichen Jüngling so kurz, sentenzenartig da in den, mit dem Ausrufezeichen hingesetzt hat, zu sagen, nur einer ist gut, Gott allein. Und damit die Einzigartigkeit, die Größe und die Gottheit Gottes so herausgestellt hat, zu Beginn dieses Gesprächs mit dem reichen Jüngling, so schließt er es ab. Unmöglich ist es bei den Menschen. Doch nicht bei Gott, denn bei Gott ist alles möglich. Die Größe, die Liebe, die Güte und die Gnade Gottes ist so groß, dass er den Menschen Möglichkeiten und Türen eröffnet, in das Reich Gottes zu kommen, ewiges Leben zu erlangen. Und er selbst ist ja derjenige, der gekommen ist, diese Tür aufzutun. Jesus sagt, so lesen wir im Johannesevangelium, ich bin die Tür. Er ist es, durch den wir hineingelangen in die Ewigkeit. Aber der Preis ist auch für uns wie damals für den Reichen der gleiche, in Anführungszeichen, nämlich loszulassen, was wir am meisten lieben, um das unüberbietbare Gut der Ewigkeit, der Nähe und des ewigen Lebens von Gott zu empfangen. Liebst du mich mehr als diese? Wenn er seine Jünger berief, sie standen auf, ließen alles zurück und folgten ihm. Den Zöllner, der seine gute Stellung, sein Einkommen verließ und Jesus folgte. Oder die Zeloten, die ihren bewaffneten Kampf als Aufständische liegen ließen, sich abwandten und Jesus folgten. Eine ungewisse Zukunft, eine andere Art, das Reich Gottes aufzurichten. Loszulassen, was uns prägt, loszulassen, was uns sozusagen bindet, mehr bindet als an die Liebe Gottes. Geh hin, lass los und dann komm, dann folge mir nach. Nun dürfen wir gerne durchatmen und können uns prüfen, ob wir auch überschattet weggehen, traurig, weil wir Dinge mehr lieben als Christus, oder ob wir sagen, nee, Herr, gut, dass ich losgelassen habe, ich habe dich ergriffen, dabei soll es bleiben. Und diejenigen, die sagen, du redest gut daher, ich habe die Frage noch gar nicht beantwortet, den lade ich ein, das zu tun, denn das, was es zu gewinnen gibt, ist ein Schatz im Himmel. Ist nicht nur der Schatz im Himmel, sondern ist der Himmel selbst, ist ewiges Leben und Gemeinschaft bei Gott. Und wer loslässt, letzter Hinweis, auch wenn er arm ist, wird reich, weil er Christus kennt, weil er Gott erlebt und weil Jesus sagt, im Himmel werde ich euch eine Wohnung vorbereiten. Und er lädt uns ein in diese Gegenwart und in die Gemeinschaft mit ihm. Amen.